Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wir wollen gleich von einem 86-jährigen ehemaligen Festspielintendanten wissen, warum er als Teil der Risikogruppe die Maßnahmen gegen Corona für überzogen hält. Dann hören wir den erfolgreichsten Übersetzer Deutschlands, der die sofortige Wiedereröffnung der Buchläden hierzulande fordert. Und der Chef des Münchner Dokumentarfilmfestivals schwärmt uns von der ersten digitalen Ausgabe seines Festivals vor. Die Zahlen zeigen es, ältere Patienten sind deutlich stärker von Corona betroffen als jüngere. Jetzt ist ein älterer Mann am Telefon, der aber dennoch kritisch gegenüber den strengen Eindämmungsmaßnahmen ist. Ulrich Eckhardt, von 1973 bis 2000 Intendant der Berliner Festspiele. Er unterstützt die Petition einer Berliner Rechtsanwältin, die die Grundrechte in Gefahr sieht und die Maßnahmen angesichts der Datenlage für überzogen hält und in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern eine eigene repräsentative Studie veranlassen will. Dafür hat sie schon 68.000 Unterstützer im Netz und einer davon ist Ulrich Eckhardt. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind 86 Jahre alt und gehören damit zu einer sogenannten Risikogruppe. Dennoch halten Sie die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus für überzogen. Warum?
Sie müssen sich vorstellen, wir haben immer diese Schreckensszenarien mit den Zahlen und diese Kurven, exponentielle Steigung. Es ist mit den sozialen Schäden genau dasselbe. Mit jedem Tag, der das länger dauert, wachsen die Zerrüttungen, die wir erfahren werden. Und das betrifft natürlich, und insofern kann ich als alter Mensch sagen, wir sind ja sowieso eher am Ende eines Lebens angekommen, aber es betrifft alles, was jetzt geschieht oder auch alles, was jetzt nicht geschieht, betrifft unsere Nachkommen und sie müssen am Ende auch alles bezahlen.
Sie als älterer Mensch wollen vor allem auch in die Zukunft schauen, die Kinder, die Enkel und das, was da noch kommt, aber dennoch gibt es ja auch viele ältere Menschen, die, ich spitze jetzt mal zu, wegen des Coronavirus nicht früher sterben wollen als nötig.
Es sind ja immer mehrere Ursachen, die einen Menschen zum Sterben bringt. Das muss man unterscheiden. Was sind nun die echten Corona-Sterbefälle und welche sind es aus verschiedenen Kausalitäten herrührende? Und insofern sind diese Maßnahmen, sie länger zu machen, da übersteigen die gesellschaftlichen Schäden bei weitem diese gesundheitlichen Risiken.
Wir haben ja nun mal einen völlig neuen Virus ohne Gegenmittel und mit teilweise auch schweren Verläufen. Und das Gesundheitssystem muss ja darauf reagieren, muss auch mit dieser riskanten Situation umgehen, die eben kaum so richtig planbar ist, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ist das Risiko nicht zu hoch, jetzt schon all diese Lockerungen durchzuführen, die Sie jetzt verlangen?
Nach meiner Meinung ist das Risiko jedenfalls in Deutschland beherrschbar. Dass es in Italien und in Frankreich, in Spanien und so weiter diese Katastrophen und diese Schreckensbilder gegeben hat, ist auch die Konsequenz einer verfehlten Finanzpolitik damals nach der Finanzkrise. Die Weltbank und die EZB haben diese Länder gezwungen, den Staat kaputt zu sparen und alles zu privatisieren. Und das hat natürlich das Gesundheitssystem getroffen. Deutschland ist davon zwar auch teilweise betroffen, aber nicht in diesem krassen Ausmaß wie diese anderen Länder. Deswegen bin ich in dieser Hinsicht etwas ruhiger, was die Fähigkeit unseres Gesundheitssystems betrifft, jetzt rasch alle Fälle aufzufangen, die natürlich jedes Menschenleben zählt. Und das ist eigentlich auch gut, dass sich in dieser Zeit das Menschenleben als so wertvoll betrachtet wird. Das ehrt ja auch eine Gesellschaft.
Wie sollte sich das denn jetzt in den nächsten Tagen konkret ändern? Wie würden Sie sich das vorstellen? Was sollte zuerst öffnen? Wo sollte zuerst gelockert werden?
Das Signal muss gesetzt werden und vor allem die produzierende Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden, denn da sind die größten Gefahren. Und da kommt natürlich meine zweite Sorge, wenn man von so unglaublichen Summen hört, wie damals ja auch bei der Finanzkrise als Rettungsschirm genannt wurden, dann kann ich nur dazu mahnen, dass man jetzt nicht denselben Fehler wieder macht, dass dieses Ganze sich dann nur als Konjunkturprogramm für die Superreichen herausstellt. Wenn das Geld derartig in Umlauf kommt, dann landet es auf der Börse und in Immobilien und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Eine andere Sorge, die mich umtreibt, ist natürlich, welche Folgen hat das für die demokratischen und die Freiheitsrechte in unserem Land, wenn es so weitergeht und der Absturz in Unordnung und möglicherweise chaotische Zustände ist ja als Gefahr nicht von der Hand zu weisen, wenn man das jetzt zu lange abwirbt, das gesellschaftliche Leben.
Und es geht ja auch bei der ganzen Diskussion um die Kulturszene. Das sehen wir ja schon seit vielen Wochen, die ja nun komplett da niederliegt. Und die digitalen Alternativen reichen natürlich nicht aus, um da vielleicht auch etwas ausgleichen zu können. Also gerade auch die vielen kleinen Initiativen und die freie Szene. Sie waren ja nun fast 30 Jahre Intendant der Berliner Festspiele. Ein großer Tanker, keine Frage, der vielleicht in diesen Zeiten auch besser durchkommt als noch viele freie Initiativen. Aber dennoch, welche Sorgen machen Sie sich um das Kulturleben in Deutschland?
Also jetzt wird es so sein, dass natürlich der Hunger auf Kultur kommen wird, weil die Ersatzunternehmungen, die sind natürlich nicht befriedigend am Ende. Man braucht ja dieses persönliche, direkte Erleben. Und da sind meine Sorgen natürlich ganz gewaltig. Es wird verheerende Folgen haben, dass insbesondere diejenigen Einrichtungen so schnell auch nicht wieder öffnen werden. Die werden in der Reihe der Lockerungen als Letzte drankommen, die ein zahlenmäßig starkes Publikum haben, Theater, Konzerthäuser. Und da trifft es natürlich vielleicht weniger die ganz Großen, die können sich irgendwie retten, aber sozusagen die in der mittleren Größe, in der Breite der Bundesrepublik, die werden sich davon kaum erholen. Aber wie gesagt, es handelt sich da immer um ein Auditorium, das sicherlich über 100 Menschen hinausgeht. Vielleicht macht man zunächst mal kleinere Veranstaltungen wieder möglich, aber das reicht ja nicht. Und wenn es nun also Wochen und Monate auch für die Kulturhäuser geschlossene Türen gibt, dann sind die Folgen ganz verheerend. Und das ist natürlich eine zusätzliche Belastung, denn eigentlich von da müsste eine neue Kraft kommen.
Wie verbringen Sie Ihre Tage? Sie sind ja auch Pianist.
Ja, also insofern sind natürlich die Künstler, die nicht darauf angewiesen sind,
so wie Sie,
sozusagen mehr eben als Einzelkämpfer tätig sind, ja, die können die Zeit nutzen, um zu üben und zu trainieren. Und dafür braucht man ja keine Abstandsregeln und da braucht man auch nicht
nur Sie in der Flügel
zu verlassen. Ja. Oder bei mir ist es so, ich kann ja auch in die Jesus-Christus-Kirche fahren. Dort bin ich ja dann ganz allein, weil die Kirchen ja geschlossen sind und kann mich da fit halten. Am Orgelspiel, das ist ja alles sehr schön, aber das macht mir ja nicht mich glücklich, dass
was,
es in den anderen Feldern
was
so
fehlt Ihnen denn aussieht. Was fehlt Ihnen denn kulturell am meisten im Moment?
Na, mir fehlen natürlich die Möglichkeiten. Ich hatte jetzt gerade darauf mich sehr gefreut, Sascha Waltz, diese Werkschau zu sehen in der Volksbühne. Denn Sascha Waltz, die stand ganz am Anfang auch in der Arbeit der Berliner Festwochen. Und so ist das etwas, was mir am meisten fehlt. Ja, natürlich, ich bin ja also fast Stammgast in der Philharmonie beim DSO. Aber gerade Orchester werden ja auch länger als andere Künstler erstmal nicht zusammenkommen können.
Weil einfach da große Gruppen von Musikerinnen und Musikern zusammen sind und es muss sich ja wieder auch einspielen.
Das ist meine Vermutung, dass diese Abstandsregeln und bestimmte Verhaltensregeln doch noch durchgehalten werden müssen.
Ulrich Eckert, Sie haben ja auch als Kind den Krieg noch erlebt. Inwieweit macht das vielleicht auch widerstandsfähig dafür, was jetzt passiert?
Das macht nicht nur widerstandsfähiger, sondern es macht auch sensibler und natürlich wahrscheinlich auch mit mehr Erfahrung gesättigt, kann ich nur sagen, damals war etwas ganz Wichtiges, dass die Lasten gerecht verteilt wurden. Und das macht mir die allergrößte Sorge, dass das diesmal vielleicht vergessen wird, was damals gemacht wurde. Es gab das Lastenausgleichsgesetz und da ich ja nun es selbst noch erlebt habe und auch sogar nach dem Mittel gearbeitet habe als Jurist, kann ich darauf also mir dringend hinweisen, etwas Ähnliches diesmal wieder zu machen, denn es kann nicht sein, dass die Lasten ungleich verteilt werden. Und das gilt nicht nur in unserem Land, das gilt auch für Europa.
Ulrich Eckert, der einstige Intendant der Berliner Festspiele, selber auch Pianist, 86 Jahre alt, der also ja, erwartet und hofft, dass die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus bald auch wieder gelockert werden und das Kulturleben zum Beispiel wieder aufleben kann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte sehr gerne.
Kunst im Augenblick.
Und in dieser neuen Reihe erzählen uns Kritikerinnen und Kritiker von dem Werk, das in diesem Moment am stärksten zu Ihnen spricht. Annette Schneider über Ich will hier raus von Birgit Jürgensen.
Das Foto geht mir in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf. Eine junge Frau presst ihre Hände und ihr Gesicht gegen eine unsichtbare Glasscheibe und blickt einen durch diese Scheibe direkt an. Das wirkt wie ein Hilfeschrei, als sei sie gefangen in einem Glashaus und bei dem, was uns gerade umgibt, denkt man sofort an Isolation, an Quarantäne. Dabei inszenierte Birgit Jürgensen die Szene 1976 und natürlich ging es ihr um eine ganz andere Form der Isolation. Jürgensen hat damals unglaublich gute, böse, sarkastische Arbeiten gegen vorherrschende Frauenklischees und Rollenzuschreibung entwickelt und bei dieser geht sie sehr raffiniert vor. Auf den flüchtigen Blick wirkt die Szene nämlich völlig harmlos, als stünde eine Frau am Fenster. Erst wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass sie sich so gegen die Scheibe presst, dass ihr Gesicht leicht deformiert wird. Und erst dann erkennt man auch, dass auf ihrer Bluse ein Satz steht: Ich möchte hier raus. Mit ganz fettem Ausrufezeichen. Jürgensen meinte das damals sinnbildlich: raus aus den patriarchalen, gesellschaftlichen Verhältnissen, die Frauen benachteiligen, sie klein halten, sozial isolieren, deformieren. Jetzt, angesichts der ungeheuerlichen Krise, in der wir stecken, kippt das Ganze, weil soziale Isolation ja die Möglichkeit ist, den unsichtbaren Feind aufzuhalten. Und so sind wir plötzlich alle Gefangene der Verhältnisse, sehnen uns nach draußen, nach Normalität und drücken uns ganz real die Nasen an der Fensterscheibe platt.
Die Kunstkritikerin Annette Schneider über Ich will hier raus von Birgit Jürgensen. Und morgen erzählt uns dann Carsten Probst von einem Werk von Bruce Nauman mit dem Titel Washing Hands. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. Und das ist nun wirklich nicht das erste Festival, das nicht stattfinden kann, wie geplant. Aber eines, das sich traut, die Sache digital anzugehen. Das Dokumentarfilmfestival München startet im Netz im Mai. Daniel Sponsel ist Festivalleiter. Schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Nun also auf jeden Fall digital. Am 6. Mai geht's los. Nun fragt man sich natürlich, wie kann man zumindest ein bisschen von dem Festival-Feeling in die digitale Welt bringen?
Je länger wir uns damit beschäftigen, desto mehr entdecken wir eigentlich, dass vieles von dem, was wir machen und haben, auch online möglich ist. Also angefangen von der Eröffnung, die wir bieten werden, über Preisverleihungen, Q&As. Auch die Struktur des Festivals soll erhalten bleiben mit seinen Wettbewerben und Reihen. Also es ist dann natürlich etliches online möglich. Was natürlich überhaupt nicht möglich ist, ist das eigentliche Festival-Feeling, nämlich große Seele, volle große Seele, Publikum, große Leinwand und auch das Filmgespräch vor Ort. Klar, das geht nicht.
Aber Sie haben gesagt Q&A, also sozusagen, das ist ja mal dieses kurze Gespräch mit dem Publikum nach Filmen, das ist möglich. Wie geht das zum Beispiel vonstatten? Kann man sich dann da über Chat beteiligen oder in eine Videokonferenz einwählen? Was planen Sie da?
Als Festival, das auch für Nachhaltigkeit steht, beschäftigen wir uns natürlich schon länger mit der Frage, ob man Q&As, die wirklich über einen großen Teich stattfinden oder nach Asien, ob die nicht per se per Skype stattfinden sollten. Das ist eine Sache, die wir auch schon öfter gemacht haben. Das machen ja viele Festivals, dass man Leute, die nicht kommen können, dann per Skype zuschaltet. Jetzt müssen wir das tun. Und wir werden einen Teil der Q&As aufzeichnen, die wir dann auch zum Film sofort anbieten. Und einen anderen Teil werden wir quasi wirklich live anbieten, zu einer jeweils Primetime, halt 20 Uhr. Dann auch interaktiv mit Leuten, die sich gerade dann auf dem Stream befinden.
Das geht dann per Chat oder wie genau kann man sich beteiligen dann?
Das werden wir natürlich auf mehreren Kanälen spielen, also via Social Media, als auch auf der Website, auch auf Instagram. Wie wir es dann durchführen, das klären wir gerade. Das wird wahrscheinlich, im Moment ist ja Zoom in aller Munde, aber eine ähnliche Technik wie Zoom, also mit Bild und Ton. Und natürlich auch an der rechten Seite hat man dann sowas wie eine Kommentarspalte mit Fragen und Anmerkung. Und eventuell werden wir auch noch einzelne Leute live dazuschalten können. Also das ist auch was, woran wir gerade basteln.
Und andere Ereignisse? Was ist mit Preisverleihungen, mit Premieren, mit all dem? Wie kann das dann digital stattfinden?
Ja, ich hatte ja zu Beginn die Eröffnung erwähnt und wir werden tatsächlich ins Deutsche Theater gehen, wo ja üblicherweise die Eröffnung stattfinden würde vor 1500 Leuten. Wir werden also ins leere Deutsche Theater gehen und werden wirklich eine Aufzeichnung machen mit der Moderatorin Christina Wolf und mit einigen anderen Leuten wie unter anderem mir oder auch die Betreiber des Deutschen Theaters und werden dann erstmal so anmoderieren, so wie wir auch normal anmoderieren würden, würden dann natürlich das thematisieren, warum der Saal jetzt hier leer ist und was wir eigentlich machen würden. Also so eine kleine Performance geben, wenn man so will, die so 15, 20 Minuten dauert. Das ist die Eröffnung. Und Preisverleihungen werden natürlich dann auch via Videokonferenz stattfinden, wo dann der Preisstifter und eine Laudatorin oder Laudator von der Jury dabei sein werden und die Preisträgerin oder Preisträger und die auch miteinander reden können dann. Also eigentlich ähnlich wie die Interaktion, die auf der Bühne stattfinden würde. Das Einzige, was nicht geht, wir können die Blumen nicht überreichen.
Ja, genau. Aber auch da kann man vielleicht irgendwelche Symbole rüberschicken oder Bilder oder was auch immer. Oder die Blumen, ja, genau. Die Blumen vorher nochmal abfilmen oder fotografieren. Und dann, das ist ja alles natürlich möglich. Aber wie ist es denn mit den Filmen selbst? Also wie und in welcher Form kann man die dann sehen?
Das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Also wir hatten ja tatsächlich dann Anfang März das komplette Programm zusammen. Wir hatten 159 Filme kuratiert, auch für die, die zusagen. Und jetzt ging das ja von vorne los, die Frage, macht ihr mit, könnt ihr mitmachen bei einem Festival online? Betonung wirklich auf Festival online, weil nicht Streamingdienst oder VOD-Plattform, sondern Festival online, eben mit diesem begrenzten Zeitfenster und auch geo-geblockt auf Deutschland natürlich.
Mit festen Anfangszeiten auch und nicht on-demand.
Ja, aber
oder auch on-demand.
Doch, ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt wirklich den Nachteil der analogen Welt auch dann ins Digitale zu übertragen. Die Filme werden länger verfügbar sein als nur für das eine Fenster. Sie werden begrenzt sein, aber länger verfügbar als nur für ein Zeitfenster.
Das ist ja wieder eine rechte Frage auch, ne?
Genau, und da waren wir jetzt überrascht, wie schnell wir positives Feedback bekommen haben, weil natürlich auch die Rechteinhaberinnen und Inhaber genau wissen, dass im Moment, wenn sie den Film zurückhalten, es ja im Spätsommer oder Herbst zu einem derartigen Stau kommen wird in den Kinos, dass der Film dort auch möglicherweise dann nicht mehr gesehen wird. Und warum jetzt nicht einfach dann halt dieses enge Zeitfenster, so wie ein Festival das halt bietet, auch dann online nutzen. Und auch wir bieten da auch reguläre Erlöse für die Rechteinhaberinnen und Inhaber. Das ist uns auch wichtig, dass wir wirklich signalisieren, dass wir als Festival im Netz auch Geld kosten, ganz klar.
Das heißt, man wird dann pro Film bezahlen oder gibt es ein Festivalticket?
Beides. Es gibt das Pay-for-View, wie es so schön heißt. Gilt dann allerdings auch nur für 24 Stunden. Also ich kann einmal zahlen und den Film auch dann zweimal sehen, aber nur 24 Stunden lang. Und ich kann einen Festivalpass kaufen, wo ich dann viele Filme sehen kann. Nicht alle, aber viele.
Das heißt, das Dogfest in München könnte eigentlich auf lange Sicht, also hoffen wir, dass das nächste dann analog auch stattfindet, dass man auch vor Ort sein kann, aber auf lange Sicht vielleicht auch durch diesen digitalen Schub profitieren?
Ja, wovon wir jetzt auf jeden Fall einmalig profitieren können, ist, dass wir natürlich jetzt die Chance haben, auch bundesweit zu agieren, also mehr Leute auch in anderen Regionen anzusprechen mit bestimmten Filmen. Sicherlich als Dogfest als Ganzes nicht, weil ich denke, in Hamburg wird man uns erstmal nicht kennen und das wird den Leuten auch nichts bedeuten, auf dem Dogfest einen Film zu sehen. Und das muss ja auch nicht so sein, aber mit einzelnen Filmen geht das. Und dann ist die Frage, wie wir das natürlich im nächsten Jahr dann nutzen können. Das ist vielleicht eine interessante Erfahrung, die wir da gerade machen.
Könnte das vielleicht eine größere Plattform werden für den Dokumentarfilm, der es ja zum Beispiel im Kino auch oft schwer hat?
Das wäre der Wunsch, dass wir da noch mit größerer Reichweite aufschlagen, ja.
Und die Filme selbst, die Sie zeigen, was sind so die Themen? Wie ist die Bandbreite?
Wir gehen jetzt davon aus, dass wir ungefähr 100 Filme haben werden, statt der 159, die wir schon hatten.
Also nicht alle machen mit. Nicht alle machen mit
einer
digitalen Alternative.
Nein, es können auch nicht alle mitmachen. Und ehrlich gesagt wollen wir das auch nicht, weil wir tatsächlich dann natürlich in der Kommunikation es jetzt ja nicht leichter haben mit dem Online-Programm. Da muss man auch noch mehr in die Tiefe kommunizieren. Aber mit 100 Filmen haben wir schon ein breit aufgestelltes Programm und da ist tatsächlich dann vieles dabei. Also es gibt natürlich weiterhin Schwerpunkte, die jetzt den Klimawandel betreffen oder Menschenrechte. Die gibt es aber in jedem Jahr. Es gibt Musikfilme, das ist auch immer so ein Aspekt, das Dokumentarfilm und Musik, das ist ja immer ein schönes Genre.
Wie aktuell,
in aller Kürze.
Ja, wie aktuell sind Sie? Gibt es eventuell schon Filme, die auf die Corona-Krise reagieren können?
Wir haben tatsächlich auch eine Partnerschaft mit der AGDOC, also der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, die gerade ihre Mitglieder aufrufen, jeden Tag eine Minute zu drehen, so als Tagebuchfilm. Und das werden wir auf jeden Fall in der Form einer Deutschlandkarte und einer Zeitachse online stellen. So gibt es schon einen, jetzt nicht kompletten filmischen Beitrag, aber einen sehr interessanten Beitrag über die Corona-Krise in Deutschland.
Da bleibt natürlich die Frage, ist das nun eine gute oder eine schlechte Zeit für den Dokumentarfilm, diese Corona-Krise?
Ich würde sagen, alles im Allen dann doch keine so gute Zeit, weil, sagen wir mal so, genügend Themen für Dokumentarfilm gab es schon immer und wird es auch weiterhin geben, auch ohne Corona. Und durch die Arbeitsbeschränkung jetzt und alles, was das betrifft, gerade der Selbstständigen, ist es dann doch eher eine schwierige Zeit.
Was das Drehen selbst angeht und was die Produktion angeht, weil das so schwierig geworden ist.
Ja, und was es online angeht, ist ja auch die Frage. Jetzt ist natürlich auch die große Herausforderung für uns. Es gehen ja jetzt sehr, sehr viele Kulturanbieter online. Auch Theater und Konzerte gibt es online. Es gibt es Partys online. Das heißt, das Angebot ist sehr groß. Und es stößt auf ein Angebot im Netz, was es ja sowieso schon gibt, auch gerade im Bereich Laufbild, Streamingdienste. Ob wir da dann dementsprechend aufschlagen, das ist die spannende Frage, ja.
Es ist eben auch eine gewisse Gefahr auch für klassische Orte wie das Kino. Sehen Sie das auch?
Natürlich, das Kino ist jetzt das, was am Ende der Nahrungskette jetzt gerade steht für Filme. Und wir gucken tatsächlich auch wirklich, ob wir mit unserem Festival die Kinos bei den Erlös sogar mitdenken können. Das hängt jetzt dann tatsächlich vom Erfolg unseres Online-Festivals ab. Aber falls es erfolgreich genug ist, haben wir tatsächlich 15% der Erlöse pro Ticket für die Kinos reserviert. Und ich denke nur, die andere Seite ist, wenn wir jetzt absagen würden und quasi damit gar nicht stattfinden würden, wäre den Kinos ja auch nicht geholfen. Das ist die andere Seite der Medaille.
Daniel Sponsel, der Festivalleiter des DocFestes und des DocForums in München, das diesmal also in digitaler Form stattfindet. Am 6. Mai geht's los und in Kürze wird man dazu auch bei Ihnen im Netz was finden, denke ich, ne?
Ja, das Programm wird am 22. April dann online zu sehen sein. Erstmal nur als Programmhinweis zu sehen sind die Filme dann am 6. Mai.
Also gleich nach Ostern mal reinschauen, dann auf die Seite des DocFestes in München. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser außergewöhnlichen Ausgabe.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Popstar Lady Gaga hat gemeinsam mit der Organisation Global Citizen 35 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gesammelt. Das Geld sei in 7 Tagen zusammengekommen und werde an die Weltgesundheitsorganisation gehen, erklärte die Sängerin. Mit Stars wie Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin und Billie Eilish werde es am 18. April außerdem eine US-Fernsehsendung namens One World Together at Home geben, die auch online gestreamt werde. Bei der Veranstaltung sollen aber keine Spenden gesammelt werden. Packt eure Geldbörsen weg, lehnt euch zurück und genießt die Show, die ihr alle verdient, so Lady Gaga wörtlich. Wegen der Corona-Krise wurden weitere Kulturveranstaltungen abgesagt. In Leipzig fällt das Bachfest aus, bei dem im Juni mehr als 40 Chöre aus aller Welt zusammenkommen sollten. Nach Angaben der Veranstalter soll das für dieses Jahr geplante Konzept Bach We Are Family auf das übernächste Jahr übertragen werden. Auch das Filmfest München findet nicht statt. Eine Verschiebung vom Juni in den Herbst sei wegen anderer Festivals nicht möglich gewesen, so die Veranstalter. US-Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology haben das Coronavirus hörbar gemacht. Das berichtet die Wissenschaftswebsite science.com. Dafür haben sie das Spike-Protein, das als Stacheln aus der Hülle des Coronavirus herausragt, in hörbare Tonfolgen übersetzt. Und so klingt es. Die Forscher hoffen, über das Prinzip der Tonleiter in den Proteinen Stellen zu finden, an denen sich Antikörper oder Medikamente binden lassen. Erstmals wird im Bistum Würzburg eine Frau eine Leitungsposition besetzen. Nach Angaben der bischöflichen Pressestelle übernimmt Christine Schrappe ab dem 1. Mai die neue Hauptabteilung Bildung und Kultur. Diese ist eine Fusion der bisherigen Hauptabteilungen Hochschule, Schule und Erziehung, außerschulische Bildung sowie Kunst. Schrappe arbeitet seit 1986 im Bistum. Nach dem Theologie- und Pädagogikstudium wurde sie 2011 im Fach Pastoraltheologie promoviert. Auch in Augsburg übertrug Bischof Bertram Meyer eine Leitungsfunktion an eine Frau. Pastoralreferentin Angelika Maucher wird ab Mai die Leitung des Seelsorgeamtes übernehmen. Die britische Schauspielerin Honor Blackman, die in den 60er Jahren durch ihre Rolle der Pussy Galore in dem James-Bond-Film Goldfinger weltbekannt wurde, ist tot. Sie starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 94 Jahren eines natürlichen Todes. 1964 hatte Blackman an der Seite von Bond-Darsteller Sean Connery die Pilotin Pussy Galore gespielt. Zuvor war sie einem breiteren Publikum durch die britische TV-Serie mit Schirm, Charme und Melone bekannt geworden.
Seit heute wissen wir, wer den wichtigsten deutschen Übersetzerpreis bekommt, nämlich Hans-Christian Oeser. Er bekommt diesen Preis für die Übersetzung von einem Buch des irischen Autors Sebastian Barry, den Strahlener Übersetzerpreis des dortigen Europäischen Übersetzerkollegiums. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend Ihnen.
Wie kommt eigentlich die Information über so einen Preis bei Ihnen an? Ruft man einfach an oder kriegt man eine Mail? Oder?
Es gab einen Anruf, ja. Am vergangenen Montag. Ich musste eine Woche lang meinen Plappermaul halten. Und natürlich bei einem solchen Anruf, also ich hätte am liebsten aus Fidelio O Namen, namenlose Freude gesungen. Und da muss man das für sich behalten. Und jetzt heute, Montag, der 6. April, darf es nun die Welt erfahren.
Was ist das für ein Moment? Also 25.000 Euro sind ja schon mal gut. Gerade auch für einen Übersetzer. Es ist wirklich ein relativ schlecht bezahlter Job, so ein Preis selbst. Wie wichtig ist das?
Man muss immer unterscheiden, glaube ich, zwischen dem moralischen und dem materiellen Aspekt. Erstere bedeutet natürlich Anerkennung, und zwar indirekt gesellschaftliche Anerkennung. Es bedeutet einen ungeheuren Antrieb und Auftrieb und Ansporn, fortzufahren in dieser Berufstätigkeit, die ich ja nun seit nunmehr, ich glaube, 35 Jahren ausübe. Und jetzt kommt natürlich, wie Sie schon sehr richtig sagen, ein unverhoffter Geldsegen dazu, der in der Tat, also auch auf längere Sicht, die Existenz sichern hilft. Und das ist bei Übersetzern eine ganz wichtige Frage, weil Sie eben schon angemerkt hatten, wir werden nicht so gut bezahlt, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Aber andererseits gibt es dann doch immerhin solche Institutionen und solche Instanzen, die dann dem einen oder der anderen mitunter zu ein bisschen Glück verhelfen.
Ist es denn besser geworden, was die Bezahlung angeht? Das ist ja eine Debatte, die wir schon seit vielen Jahren führen. Und auch Übersetzer, Übersetzerinnen haben sich ja immer wieder auch beschwert. Es gab Petitionen, Debatten darüber. Ist das besser geworden?
Ja und nein. Nein, weil das Realeinkommen stagniert seit vielen Jahren schon. Andererseits ja, weil auch wiederum in moralischer Hinsicht doch sich Dinge getan haben, zum Beispiel die Erwähnung des Übersetzernamens, sei es auf dem Buchtitel oder sei es auch in Besprechungen, oder auch zum Beispiel Beteiligungen, also Erfolgsbeteiligungen und sogenannte Nebenrechtsverwertung. Das hat sich spürbar verbessert, aber bei dem Normseitenhonorar, was sozusagen unser Bread and Butter ist, da hat sich noch nicht viel getan.
Das ist schlecht, ne?
Das ist sehr schlecht.
Sie verraten uns nicht, was
das variiert.
In welchem Bereich das sich bewegt.
Das bewegt sich im Bereich, jetzt sage ich mal aus dem Gedächtnis, zwischen 14 Euro und 24 Euro pro Normseite.
Normseite heißt?
Normseite heißt 30 Zeilen zu 60 Anschlägen, und zwar potenzielle Zeilen zu potenziellen Anschlägen.
Das heißt, wenn man jetzt ein Buch hat von dem Format wie das von Sebastian Barry, also A5, so eine Seite, wie lange arbeiten Sie an einer Seite?
Ja, das lässt sich schwer sagen. Also in diesem Fall zum Beispiel länger als bei anderen Büchern, weil dieser Roman doch starke Probleme aufwarf. Vielleicht kommen wir darauf gleich nochmal zu sprechen.
Gerne, ja.
Aber das variiert natürlich. Es variiert einmal mit dem Schwierigkeitsgrad der Übersetzung selbst. Ist es sogenannte Hochliteratur oder ist es ein Kriminalroman, der sprachlich doch etwas burschikos daherkommt? Und natürlich auch hängt es ab von der eigenen Berufserfahrung. Also ein Anfänger wird sich schwerer tun als jemand, der routiniert ist. Umgekehrt muss ich aber sagen, je routinierter man ist, desto mehr fällt einem auf, was so ein Text alles an Schwierigkeiten wirkt. Also insofern, es hängt immer von Fall zu Fall ab, vom Einzeltext.
Kann man nur von der Übersetzung leben?
Also die meisten müssen noch irgendeinen Beruf nebenher haben. Sei es, dass sie unterrichten, sei es, dass sie vielleicht auch Redaktions- oder Lektoratsarbeiten verrichten oder aber, ich weiß es nicht, von Volkshochschulkursen über, ich weiß nicht was. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren, also ohne weitere Erwerbstätigkeit, diesem Beruf nachgehen kann, was allerdings dann wiederum Ausfälle anderer Art zeitigt, nämlich, dass ich kaum Kontakt zu Menschen habe, außer jetzt hier im Studium bei Ihnen. Das heißt, es ist letzten Endes der Bildschirm, das Buch und ich, also das Homeoffice, was jetzt notgedrungenerweise viele Menschen so halten müssen.
Sie kennen das schon eine ganze Weile, ne?
Ich kenne das schon seit vielen Jahrzehnten.
Nicht diese Art von Arbeit. In dieser Hinsicht hat sich für Sie auch jetzt in der Krise aktuell nicht viel geändert, weil Sie langfristig arbeiten und von zu Hause arbeiten?
Richtig, also aktuell nicht. Aber, ich meine, Sie wissen es selbst, viele Wirtschaftszweige liegen brach. Je länger die Krise anhält, je länger die Kontaktsperren oder Kontaktbeschränkungen gelten, desto schwerer wird es für Einzelhändler sein, aber auch für größere Händler, für Buchhandlungen und am Ende auch für die Verlagsbranche. Und darüber machen wir uns natürlich Sorgen. Wie es weitergehen wird, wenn der Herbst kommt, wenn man vielleicht glaubt, die Krise ist überstanden, wenn aber dann erst die wirtschaftlichen Folgen sich bemerkbar machen.
Das heißt, es könnte auch weniger Übersetzeraufträge geben jetzt in den nächsten Monaten.
Das könnte durchaus sein. Es könnte durchaus sein, dass die Verlage ihre Halbjahresprogramme verschlanken, dass also bestimmte, vielleicht sogar schon getätigte Bucheinkäufe wegfallen.
Muss man noch beobachten, ob sich das dann wirklich bewahrheitet? Oder?
Ich kann nur appellieren an die Hörer, lesen Sie. Hören Sie nicht nur, sondern lesen Sie auch. Das ist sehr wichtig zum Überleben.
Und unbedingt auch Bücher kaufen. Also viele Buchläden sind ja leider geschlossen im Moment.
Und die sollten auch wieder geöffnet werden.
Bis auf Berlin und Sachsen-Anhalt.
Richtig.
Sie plädieren dafür, die jetzt ziemlich bald wieder zu öffnen?
Also das Pennzentrum Deutschland, dem ich auch angehöre, hat vor 2 Tagen, glaube ich, einen dringenden Appell herausgegeben, dass doch bitte, wie die Lebensmittelgeschäfte, auch die Buchhandlungen und auch die Bibliotheken und Büchereien wieder öffnen mögen, weil nicht einzusehen ist, warum das eine erlaubt ist, das andere nicht. Solange man diese nötigen Abstandsregelungen befolgt, müsste es doch möglich sein, in einen Buchladen zu gehen, 2 Minuten herumzuschnüffeln und dann das eine Buch oder auch 2 oder 3 mitzunehmen.
viele Buchläden bieten ja auch Onlinehandel an.
Richtig.
Und dass man eben dann im Viertel etwas auch den Käuferinnen und Käufern direkt bringt, aber das wird vermutlich das nicht ausgleichen können, ne?
Oder? Ich glaube nicht. Vor allen Dingen, Sie dürfen nicht vergessen, Amazon, was ja nun der größte Online-Händler überhaupt weltweit ist, hat die Bücher erstmal in die hinteren Regale verbannt. Das ist natürlich jetzt gerade für das Frühjahrsprogramm, um das es jetzt geht, ganz fatal. Und stattdessen wird eben, wie Sie wissen, Toilettenpapier ausgeliefert.
Das Buch, über das wir hier sprechen, Sebastian Barry, Tage ohne Ende, Days Without End, ist aber aus dem Jahr 2018.
Ja.
Also schon eine ganze Weile auf dem Markt, kann man aber, glaube ich, immer noch kaufen, ist immer noch lieferbar. Ist
ja unbedingt, jetzt kommt auch die Taschenbuchausgabe heraus.
Worauf kam es bei diesem Buch drauf an? Sebastian Barry ist ja in Irland ein sehr bekannter Autor, dort fast so eine Art, ja fast schon ein Nationalautor irgendwie, ne, geworden, weil er viel auch über die irische Geschichte schreibt, was ja für Irland sehr wichtig ist, diese Verwurzelung auch die Auswanderergeschichte nach Amerika. Worauf kam es bei diesem Buch an?
Also Sie sprechen schon sehr zu Recht an. Sebastian Barry ist jemand, dessen Romane insgesamt, und bisher hat er 10 davon veröffentlicht, sich sehr stark mit Geschichte befassen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dann eben die irische Geschichte, Osteraufstand, Unabhängigkeitskrieg und jetzt in diesem Roman die Indianerkriege, also die Vernichtungsfeldzüge der US-Armee und der Siedlermilizen in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts und dann der amerikanische Bürgerkrieg. Und immer geht es eben meines Erachtens darum, nachzuverfolgen, wie diese Haupt- und Staatsaktionen sich auf das Leben einzelner Individuen auswirken. Und in diesem Fall geht es also um zwei junge Iren, das sind wirklich junge Burschen, Thomas McNulty und John Cole, die einander treffen und sich dann ineinander verlieben. Das heißt, vor dieser historischen Folie gibt es jetzt die Geschichte einer Männerliebe, wo viele sich fragen, wie soll denn das sein im 19. Jahrhundert? Aber das ist eben genau das Anliegen von Barry, dass er möchte, dass diese angebliche Vergangenheit, die, wie wir ja wissen, nie so richtig vergangen ist, dass die in Bezug gesetzt wird zu unserer heutigen Gegenwart.
Was ist das für ein Englisch, wenn das den irischen, aber auch gleichzeitig den amerikanischen Hintergrund hat?
Das besteht zu einem großen Teil aus American Drawl und aus Irish Brogue, nennt man das. Also so eine Art Dialektversatzstücke. Und das Ganze aber wird eine Art Melange. Und das sind die Barryismen, könnte man sagen, die sich in allen seinen Romanen finden.
Das macht sicherlich nicht einfacher, das ins Deutsche zu bringen, oder?
Nein, das macht es extrem schwer.
Haben Sie da ein Beispiel? Haben Sie ein Wort oder etwas Spezielles?
Also ich habe mir eins hier mal aufnotiert. Ein typischer Satz. Why is John Cole not took his share? Statt Why has John Cole not taken his share? Wenn ich das jetzt 1:1 im Deutschen nachbilden würde, warum ist John Cole nicht seinen Anteil genehmt? Jeder Kritiker, jeder Redakteur würde sich an den Kopf fassen und mich steinigen und kreuzigen. Also das ging nicht. Und dann, ich habe es nur schon des Öfteren betont, weil ich finde auch Lektoren und Lektorinnen müssen erwähnt werden. Die Lektorin bei Steidl, Claudia Glenewinkel, die hat mir dann eben wirklich Mut gemacht und mich aus meiner translatorischen Depression herausgeholt.
Schönes Wort.
Nämlich, löst dich von dem Text, was ich normalerweise nie mache. Ich bin ein Wortwörtlichkeitsfanatiker normalerweise. Und sie hat gesagt, löst dich, erfinde deinen eigenen Sound und lass Barry dahin fahren. Und so scheint offenbar zumindest etwas entstanden zu sein, was jetzt für preiswürdig befunden wurde.
Und das Deutsch von Sebastian Barry ist vielleicht nicht so stark, dass er das alles nochmal gegenüberprüfen kann, oder haben Sie sich mit ihm darauf geeinigt? Wie stark ist der Einfluss des Ursprungsautors?
Wenn also ein Original übersetzt wird, stoßen ja immer zwei Welten aufeinander. Nämlich die des Autors, der Autorin, des Originals und die des Übersetzers, der Übersetzerin. Und da finden, wie man heute immer so schön sagt, Verhandlungen statt. Verhandlungen über die Textgestalt. Und das kommt dann sehr darauf an, inwieweit das Original sperrig ist, inwieweit die deutsche Sprache keine Handhabe bietet, inwieweit der Übersetzer souverän oder weniger souverän ist. In diesem Fall, wenn jetzt irgendwann mal, und das wird kommen, eine Literaturwissenschaftlerin sich oder eine Übersetzungswissenschaftlerin sich hinsetzen sollte und Original und Übersetzung vergleichen sollte, wird sie sich wahrscheinlich auch die Haare raufen, weil vieles sehr viel freier gestaltet ist, als ich das sonst gewöhnlich tue.
Aber Sie stehen dazu.
Ich stehe dazu und kann nicht anders.
Ja. Hans-Christian Oeser, Übersetzer von Sebastian Barrys Tage ohne Ende, Days Without End, im Steidl Verlag, bekommt jetzt den wichtigsten deutschen Übersetzerpreis, nämlich den Strahlener Übersetzerpreis. Der wird vergeben vom Europäischen Übersetzerkollegium.
Darf ich da ganz kurz etwas korrigieren, weil darauf großer Wert gelegt wird? Strahlener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.
Damit
das ist nämlich der Geldgeber.
Damit wir alles dabei haben, so steht es auch ganz offiziell hier über der Pressemitteilung. Links oben rot und fett Kunststiftung NRW, die ist hiermit noch einmal deutlich erwähnt, und EÜK Strahlen, also das Europäische Übersetzerkollegium in Strahlen. Beide vergeben diesen Preis an diesen Mann, der bei uns hier im Studio war, Hans-Christian Oeser. Dankeschön.
Danke auch.
Fazit.
Was mich tröstet. bin Marcel Kohler, Schauspieler und Regisseur. Was mich tröstet, eigentlich würde ich jetzt, wie so viele von uns Theaterschaffenden, in einem dunklen Raum sitzen und proben. Aber an dem Tag, an dem meine Produktion mit dem Abschlussjahrgang der Theaterakademie August Everding in München hätte beginnen sollen, begann stattdessen die Quarantäne und das Projekt wurde komplett abgesagt. Jetzt treffen wir uns jeden Tag vor unseren Webcams und versuchen, das Projekt zu retten. Wir erarbeiten es komplett, ohne uns einmal wirklich gesehen zu haben und werden eine virtuelle Premiere versuchen. Wenn ich jeden Tag in die Gesichter der Gruppe sehe und sehe, wie sie sich in ihr Abschlussprojekt schmeißen, obwohl es nun völlig anders wird, als sie es sich in den 3 Jahren ihres Studiums hätten vorstellen können, dann tröstet mich das. Wir arbeiten an Thornton Wilders, wir sind noch einmal davongekommen. Während draußen der Zweite Weltkrieg tobt, konfrontiert er die Menschheit in seinem Text mit verschiedenen Naturkatastrophen und lässt sie jedes Mal davonkommen. Gerade noch so, gezeichnet, aber sie schaffen es doch. Ich habe gelesen, dass dieser Satz, wir sind noch einmal davongekommen, in der Nachkriegszeit eine Art geflügeltes Wort wurde. Und ich habe bei YouTube gesehen, wie Angela Merkel sagt, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg keine Herausforderung mehr gab, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich hatte den Stoff lange vor der aktuellen Krise gefunden und ausgewählt für dieses Projekt. Und jetzt tröstet mich dieser 1942 entstandene Text jeden Tag und ich habe manchmal das Gefühl, dass Thornton Wilder auch irgendwo in Quarantäne sitzt und wenn ich nachts meinen Computer ausmache, dann hackt er sich da rein und schreibt das Stück weiter. Was mich aber auch tröstet, ist zu merken, dass man Theater einfach nicht übertragen kann. Dass es dafür einen Ort und Körper im Raum und gemeinsam geatmete Luft braucht. Wenn mir nach dieser Zeit also mal wieder die Frage gestellt wird, ob das Theater im digitalen Zeitalter nicht überholt ist und ob es das überhaupt noch braucht, dann wird mein Plädoyer für das Theater noch intensiver sein als bisher.
Der Schauspieler Marcel Kohler über das, was ihn tröstet. Morgen dann der Schauspieler Andreas Döhler. Das ist ja gerade die Zeit der Tagebücher und das gilt auch für französische Intellektuelle, die dies meist unter dem Titel Mon Journal de Confinement veröffentlichen in vielen Zeitungen und Zeitschriften. Und das sind oft Texte über den immer noch gut sortierten bürgerlichen Alltag, geschrieben oft aus einem privilegierten Status heraus, was wiederum heftige soziale Debatten auslöst. Jürgen König ist unser Frankreich-Korrespondent, gerade zu Gast in Berlin. Wer schreibt da eigentlich?
Also es sind viele bekannte Autorinnen und Autoren dabei. Leila Slimani zum Beispiel, die Prix Goncourt-Gewinnerin von 2016. Sie schreibt in der Zeitung Le Monde. Oder Marie Darrieussecq, auch sie ein Literaturstar der Szene, mehrfach ausgezeichnet, schreibt für das Wochenmagazin Le Point. Oder für die Zeitschrift Lobs, auch viel gelesen, schreibt Pierre Jourde, Schriftsteller, Universitätsprofessor, Literaturkritiker. Also das sind Prominente, die von den führenden Zeitungen und Zeitschriften als sogenannte Edelfedern eingeladen wurden, über ihre Zeit im sogenannten Confinement zu schreiben, also darüber, wie sie die Ausgangssperre erleben, die in Frankreich, das muss man hervorheben, sehr viel strikter ist, auch sehr viel stärker überwacht wird, als das in Deutschland mit der Kontaktsperre der Fall ist.
Woraus besteht dieser Alltag? Worüber schreiben die?
Also was zunächst sehr auffiel war, dass schon als die Ausgangssperre überhaupt erst für den nächsten Tag angekündigt worden war, dass, wie sehr viele Franzosen, eben auch sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller sofort ihre Koffer packten und Paris verließen. In Richtung ihrer Zweitwohnsitze, ihrer Landhäuser, irgendwo im Baskenland, am Meer, in den Bergen. Und entsprechend fielen dann auch die ersten Tagebuchtexte aus. Das ging tagelang so. In diesen Texten fanden die Schreibenden sich in so einer Art Naturexil wieder. Da war von Morgennebeln die Rede, die man neu entdeckt, von blühenden Kamelien, von dem Problem des leeren Blattes für jeden Schriftsteller. Dass die Corona-Pandemie lebensgefährlich, tödlich sein kann, für alle eine enorme Herausforderung ist, das kam nur sehr am Rande vor. Wer schreibt, liebt die Zurückgezogenheit, konnte man da lesen. Die Abgeschiedenheit wurde ausführlich beschrieben als Idealzustand eigentlich für Schriftsteller. Kurz davon, dass die Ausgangssperre für diejenigen, die beengt in kleinen Wohnungen in Paris, in Marseille, in Lyon leben, dass sie zur Tortur werden kann. Dieser Teil der sozialen Realität kam in diesen Tagebüchern der Ausgangssperre zunächst jedenfalls so gut wie gar nicht vor.
Welche Debatte ist daraus erwachsen?
Also das hat natürlich sehr schnell, vor allem in den sozialen Netzwerken, große Reaktionen hervorgerufen. Es gab Kritik, Spott, auch Häme etwa darüber, dass eine Autorin, die ins Baskenland gefahren war, dort ihr in Paris zugelassenes Auto in der Garage, wie sie selber schrieb, versteckte, um eben nicht als Pariserin, um nicht als aus Paris Geflüchtete erkannt zu werden. Über derlei gab es endlose Kommentare im Netz. Dann kam irgendwann auch sozusagen Gegenartikel in den Zeitungen darüber, dass die da ihre Tagebücher schrieben, vollkommen um sich selbst kreisten, dass sie derart ihre Befindlichkeiten in den Vordergrund rückten, als gäbe es den Rest der Welt gar nicht, der doch nun wirklich mehr leidet als offenbar diese Tagebuchschreiber und Schreiberinnen. Der Schriftsteller Nicolas Mathieu schrieb auf seiner Facebook-Seite, dieser Zitat, dieser Exhibitionismus eines privilegierten Lebensstils sei schockierend. Und damit, glaube ich, sprach er sehr vielen aus dem Herzen.
Und hat sich die Debatte inzwischen, ich sag mal so 3-4 Wochen nach Beginn der Krise gewandelt?
Ja, also es gibt inzwischen eine große Vielfalt von Texten, auch einfach alltäglichere Texte, mehr blogartig und weniger im Sinne eines ja literarisch angehauchten Tagebuchs. Was an all diesen Texten auffällt, ist, wie verunsichert die Schreibenden angesichts der Situation sind. Das merkt man überall, so ein Suchen, ein Ausprobieren, ein sich herantasten, wie mit dieser Corona-Krise, die nur Krise zu nennen ja eigentlich völlig untertrieben ist, wie damit schreibend umgegangen werden kann. Im Journal du Dimanche schrieb jetzt der Literaturprofessor Antoine Compagnon, das Mittel gegen alles Böse sei die Geschichte. Wir würden ein Ereignis nicht wirklich erleben, bevor wir es erzählt hätten oder auch Geschichten darüber gelesen hätten, durch die wir es dann erzählen könnten. Und genau dazu schrieb Mathilde Serrel in einem Tagebuch für France Culture, für den Radiosender France Culture, eben für die Geschichte dieser globalen Gesundheitskrise und ihre Folgen seien einfach noch keine Worte gefunden worden. Deshalb könne man noch nicht über diese Pandemie schreiben. Da heißt es wörtlich, der Literatur dieser Epidemie würde es noch nicht gelingen, sich von der Realität zu lösen. Und das gibt, glaube ich, ganz schön den Tenor dieses französischen Denkens im Moment wieder. Es ist ein Suchen nach Worten, nach Ausdrücken, um über das, was wir erleben, zu sprechen.
Jürgen König über eine französische Debatte um intellektuellen Tagebücher in Corona-Zeiten. Zeiten wie diese brauchen ganz sicher aktuelle Radiokunst, also die schnell entsteht, die Situationen spiegeln kann. Letzte Woche ging es bei uns in der Sendung los mit Staffel 1 einer neuen Serie von Mini-Hörspielen und in dieser Woche geht es weiter mit Klangkunststücken von Antje Greie-Repati, die erzählt, was uns erwartet.
Wir haben die Idee der Widerstandskräfte entwickelt, das Reaktion auf den Virus, der uns alle oder die meisten Menschen stark beeinflusst und versucht es global zu denken, also die Idee, den Klang des öffentlichen Raumes, der jetzt sehr verändert ist, einfließen zu lassen, beziehungsweise Reaktionen aus der ganzen Welt auf diese extremen Bedingungen zu sammeln und zu verarbeiten und daraus so eine Klangskulptur zu bilden, die ich dann auch mit einem jeweiligen Gedicht per Episode begleite. Ja, so habe ich also Freunde in Buenos Aires, Myanmar und Ghana gebeten, mir eine Aufnahme zu schicken, um sie einzuarbeiten in diese Klangskulptur. Ja, Widerstandskräfte. Die erste Episode heißt Ein klares Nein und bezieht sich auf mehrere Sachen. Einfach zuhören.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Zweite Staffel.
Die Widerstandskräfte. Der Widerstand. Ein klares Nein. Zuhören. Zu hören ist der Wind. Und die Stimmen, zahllose Stimmen, Stimmlagen. ist Widerstehen einer Harmonie, Resistenz durch Heilen, Resistenz durch direkte Aktionen, Resistenz durch Stille. Ja, Praxis, Brüche. Leere Straßen. Räume. Leere, überwachte Resonanzen. Widerstehe der Überwachung. Durch ein kaltes, klares Nein. Worauf stützen? Auf welche Kraft? Durchsetzungskraft. Entschlossenheit. Aufbau. Übereinanderlegen. Wie eine Harmonie.
Ein Klangkunststück von Antje Greie-Repati hat hier unsere zweite Staffel der Serie Radiokunst im Aufnahmezustand eröffnet. Morgen geht's weiter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Lob der Faulheit, titelt der Tagesspiegel. Das ist die erste Schlagzeile, die der Pressebeschauerin heute ins Auge springt. Da hat sie noch einen ganzen Stapel Zeitungsseiten durchzusehen und kann also nur müde lächeln. Ähnlich geht's weiter. In diesen Tagen der Isolation gewinnt das Sofa wieder an Bedeutung. Auf diesem lümmelnd empfiehlt sich die Lektüre von Goncharows Oblomow. In ihrer täglichen Rubrik Überlebenskunst empfiehlt uns die Süddeutsche Zeitung das Werk. Oblomow, ein Mann, dessen Hauptbeschäftigung das Herumliegen im selten gelüfteten, verstaubten, unaufgeräumten Wohn-, Ess- und Schlafzimmer seiner Petersburger Stadtwohnung ist, wurde trotzdem zu einer Ikone der Weltliteratur. Raus aus dem Hamsterrad. Manch einer hat jetzt endlich Zeit, meint der Tagesspiegel. Klar, jeder, der neben der Betreuung kleiner Kinder, die seit Wochen nicht auf dem Spielplatz toben dürfen, noch eine gute Portion Homeoffice wuppt, fühlt sich da eher nicht angesprochen. Trotzdem, Autor Max Toll meint unverdrossen, man wird dieser Tage leicht zum Zwangsoptimisten. Vielleicht stärkt die Corona-Krise wenigstens unsere Solidarität und unser Verantwortungsbewusstsein. Irgendwie muss sich diese Krise doch als Chance entpuppen. Und sei es nur, dass man sich endlich mehr Zeit nimmt. Es folgt eine kleine Kulturgeschichte, wieder den schlechten Ruf der Faulheit, etwa wenn der Philosoph Guillaume Paoli zu einem klugen Lob auf den Esel ansetzt, der so fix für dumm und faul genommen wird. In Wahrheit aber sei sein Eigenwille einfach nicht vollständig von der Domestizierung gebrochen worden, sagt Paoli, und Trägheit ist eine Kraft. Kurzum, wir müssen nicht alle selbst optimiert wieder aus unseren Wohnungen hervorgekrochen kommen, aus penibel aufgeräumten Zimmern mit aufgemöbeltem Französisch und in von der gestreamten Yogastunde trainierten Körpern. Der Taz aber ist all das entschieden zu ruhig. Ruhe im Karton, Erik Peter kritisiert heftig, wie stark die Corona-Verordnungen jedweden politischen Protest einschränken. Selbst gegen die Notstandsgesetze konnte 1968 noch demonstriert werden, heißt es. Heute dagegen, so die Taz als Beispiel, in Frankfurt-Main wird eine Ansammlung von Demonstranten im Rahmen des Leave No One Behind Aktionstages zur Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager aufgerufen. ausgelöst, obwohl sie penibel einen 2 Meter Abstand einhalten. In Berlin unterbinden Polizisten sogar eine Autodemonstration, was sich die Protestierenden auch haben einfallen lassen, um dem Infektionsschutz gerecht zu werden und dennoch ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Sie scheitern an einer autoritär agierenden Ordnungsmacht. Auf die Gelegenheit, Versammlungen gleich ganz zu verbieten, scheinen einige nur gewartet zu haben, mutmaßt die Taz. In vielen Artikeln dieser Tage gilt's der Kunst, ganz pur. Was meint das Bild, der Ton, der Text? Manchmal lernt man durch klösterliche Abgeschiedenheit gewaltig über die Vergangenheit und kann aus einer Kammer zu den Sternen fliegen, freut sich Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen und empfiehlt uralte Handschriften aus Klöstern, die online zu sehen sind und die mit moderner Technik so lebendig präsentiert werden, dass sie alt und jung gleichermaßen in ihren Bann schlagen. Auch Da Vincis gewagte Maschinen können jetzt virtuell über den Bildschirm fliegen. Die Taz freut sich über den Online-Spielplan der Schaubühne, der ein Wiedersehen mit legendären Inszenierungen der Theaterheroen Stein, Bondy oder Breth zum ganz neu Anschauen bereitstellt. Und im Tagesspiegel lässt sich Christiane Peitz auf die Triolen in Beethovens Mondscheinsonate ein. Und wenn Sie sich trotz des Lobs der Faulheit doch lieber selbst optimieren wollen, in Zeiten, wo man Haute Couture nicht mehr ausführen kann, macht das Modehaus Gucci einen Wellness- und Gesundheitspodcast, meldet die Taz, und bei Lagerfeld gibt's Yogakurse.
Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.